Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kerlen-Petri, ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Lena Agel. Sie ist Professorin für Hebammenwissenschaft an der Technischen Hochschule Aschaffenburg, ist dort auch Gründungsdekanin der Fakultät Gesundheitswissenschaften und hat auch ein Themenbuch herausgegeben, Praxisanleitung im Hebammenstudium. Und in diesem Rahmen oder zusätzlich dazu begleitet sie auch eine Artikelserie in der Zeitschrift Hebamme, wo es eben um Themen der Praxisanleitung geht. Und im Heft 2 2024 ging es um den Weg zum konstruktiven Umgang mit Konflikten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Lena Agel.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe den Artikel mit großem Interesse gelesen. Er ist überschrieben mit "Gemeinsam durch stürmische Zeiten". Das hat mich schon sehr eingenommen, weil ich so gedacht habe, ja, daran erinnere ich mich auch aus meinen Kreißsaalzeiten, obwohl ich nie Praxisanleiterin war, dass das eben oft stürmische Zeiten waren, nicht nur von den Geburten her gesehen, sondern eben von dem, was so zwischenmenschlich passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch für Praxisanleiterinnen, aber auch für Hebammen, die das nicht tun, eine große Herausforderung ist, zusätzlich zu der ganzen Arbeitsbelastung eben auch noch mit Konflikten klarzukommen und umzugehen. Und was mir so als erstes aufgefallen ist, dass Sie geschrieben haben, Konflikte entstehen in Situationen, in denen Kommunikation nicht effektiv verläuft. Und da habe ich mich so gefragt, wann ist Kommunikation effektiv?
Ja, also insgesamt empfinde ich, dass Kommunikation effektiv ist, wenn es immer wieder um einen gewissen Informationsaustausch geht, der aber dann auf Grundlage von weniger Missverständnis minimiert werden kann. Das heißt, man schaut, dass man ein gemeinsames Verständnis und aber auch ein Vertrauen hat für den Inhalt der Kommunikation.
Und dieses Verständnis, dieses gemeinsame und das gemeinsame Vertrauen, im besten Fall erarbeitet sich das sozusagen die Praxisanleiterin mit der Studierenden?
Genau, oder man hat generell vielleicht auch immer bestimmte Kommunikationsregeln oder Regeln finde ich schon zu starr, dass man eher von bestimmten Merkmalen spricht. Das heißt, zu Beginn von anleitenden Situationen oder von der Betreuung von Lernenden, es ist ganz, ganz wichtig, dass man von einer Klarheit vielleicht auch spricht, von Klarheit, von Botschaften, die man rüberbringen möchte, dass man auch von einem aktiven Zuhören gegebenenfalls auch spricht. Also das heißt, wir haben eine effektive Kommunikation. Es sind immer sowohl der Sender, in dem Fall vielleicht Anleitende oder Lehrende oder beziehungsweise werdende Hebamme, haben eine gemeinsame Aktivität. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man Offenheit und Ehrlichkeit ausspricht. Das heißt, man hat eine transparente Kommunikation, eine offene Feedback-Kultur, also Stichpunkt konstruktives Feedback. Es geht nie um die betroffene Person, sondern es geht immer um die Handlung, die erfolgt ist. Und natürlich, dass man auch nochmal sich selbst schult im Rahmen der nonverbalen Kommunikation. Wie ist generell überhaupt meine Haltung in einem Gespräch? Wie ist meine Gestik, meine Mimik? Natürlich aber auch die Empathie und auch immer wieder die Zielorientierung, die ich mit der Kommunikation natürlich erreichen möchte.
Das heißt, Zielorientierung wäre, dass beide Seiten versuchen, sozusagen von ihren persönlichen, ich sage jetzt mal Befindlichkeiten, es vielleicht hört sich schon ein bisschen wertend an, wegzukommen und zu gucken, dass sie auf die Sachebene kommen.
Genau. Also was ist eigentlich der Ziel des Gespräches? Egal, ob es ein Reflexionsgespräch natürlich ist oder eine Anweisung einer Handlung etc.
Ja. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ich bin jetzt nicht Praxisanleiterin. Kann ich davon ausgehen, eben ich würde mir vorstellen, die Studierenden lernen das im Rahmen ihres Studiums und die Praxisanleiterinnen lernen das auch in ihrer Weiterbildung zur Praxisanleitung?
Genau, also grundsätzlich kann man immer wieder sagen, Kommunikationsgrundlagen sind in vielen Ausbildungen natürlich in den Grundlagen immer verankert. Auch bei uns im Studiengang an der TH Aschaffenburg haben die Studierenden im ersten Semester ein ganz, ganz großes Modul, wo es primär um Kommunikation geht. Also auch zu überlegen, wie kann ich überhaupt andere reflektieren? Wie gebe ich ein Feedback? Wie kann ich aber auch ein Feedback annehmen? Anleitende Hebammen lernen das in ihrer berufspädagogischen Fortbildung. Die hat einen großen Umfang von 300 Stunden. Und sie sind natürlich auch verpflichtet, sich jährlich 24 Stunden berufspädagogisch fortzubilden. Und da geht es tatsächlich darum, berufspädagogische Inhalte abzubilden, wo Kommunikation natürlich auch ein Schwerpunkt ist.
Ah ja, das hört sich ja so nach einer guten Voraussetzung auf beiden Seiten an. Trotzdem muss man sagen, die Praxis grätscht einem ja dann dazwischen, ne? Also ich glaube, alle sind motiviert und wollen das auch umsetzen. Wenn ich mir dann so einen hektischen Kreisalltag vorstelle und doch auch so ein bisschen das Gefälle zwischen Auszubildender, Studierender und der Praxisanleiterin vielleicht. Wie läuft das? Haben Sie ein praktisches Beispiel?
Ein praktisches Beispiel, wann Gespräche zum Beispiel stattfinden?
Ja, zum Beispiel, wann sie stattfinden können, aber auch vielleicht sogar konkreten Beispiel, wo eine Kommunikation erstmal schief läuft.
Ja. Also generell findet Kommunikation eigentlich zu Beginn jeder Praxisphase statt. Eine Empfehlung ist da aus dem pädagogischen Kontext, dass man Studierende natürlich auch willkommen heißt, begrüßt und auch so eine Bestandsaufnahme macht in einem sogenannten Erstgespräch. Das heißt, man nimmt gemeinsam mit den Studierenden die Lernziele auf, formuliert es auch, was sind die Ziele jetzt für diese Praxisphase, was muss ich auch erreichen. Und das reduziert natürlich einerseits auch schon eine Konfliktbereitschaft und steigert dadurch aber auch natürlich eine Zufriedenheit. Man kann dort ganz gut abbilden, was sind die Ziele, welche Kompetenzziele möchte ich erreichen. Für eine längere Praxisphase empfiehlt sich tatsächlich auch dann wieder ein Zwischengespräch anzuschließen. Können Ziele erreicht werden? Wo gab es Probleme? Wo gab es im Rahmen der Anleitung Probleme, aber vielleicht auch im ganz normalen täglichen Handlungskontext? Und im besten Fall schließt dann auch die Praxisphase mit einem sogenannten Abschlussgespräch statt. Wenn man sich dann Anleitungssequenzen im informellen und formellen Lernen anschaut, ist es dort immer ganz, ganz wichtig, dass Studierende generell ihre Handlung auch immer wieder reflektieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch eine Grundhaltung aufnimmt. Wie läuft unsere Meetingkultur? Wie ist unsere Gesprächskultur? Und dass dort in diesem Gespräch die Studierenden eher einen Reflexionsprozess auch anwenden.
Reflexionsprozess heißt, dass sie sozusagen gemeinsam mit der Praxisanleiterin da drauf schauen.
Genau, gemeinsam. Ja. Welche Ziele konnten erreicht werden? Wo gibt es vielleicht auch noch in Anführungsstrichen Defizite im Bereich der Kompetenzzielmatrix? Wo muss vielleicht auch noch mal ein besonderer Fokus draufgelegt werden? Und es ist wichtig, dass es wertneutral ist. Es geht nie um die Studierende in dem Sinn, sondern es geht um den Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz.
Was ja schon auch eine Herausforderung ist, ne? Wenn zwei Menschen, die sich ja dann auch bei der Arbeit kennengelernt haben und ihre Persönlichkeiten mitbringen und man dann, wenn ich so höre, ja, die Gesprächskultur ist wichtig, das leuchtet mir total ein und gleichzeitig denke ich, da kann ja über Sprache auch viel gut laufen, aber auch viel schief laufen, dass die Praxisanleiterin tatsächlich was Wertschätzendes sagen möchte, aber es so formuliert, dass die Studierende sich gar nicht gewertschätzt fühlt, zum Beispiel.
Ja, und das braucht tatsächlich sehr, sehr viel Training und Übung. Und da bietet sich aus meiner Ansicht auch immer wieder an, dass anleitende Hebammen sich gegenseitig reflektieren und im Gespräch die unterschiedlichen Methodiken und Gesprächssituationen üben und erproben im Rahmen eines Coaching oder im Rahmen einer kollegialen Beratung beispielsweise.
Also es ist auf jeden Fall eine Situation, die nicht zu unterschätzen ist, ne? Dass man sagt, so, ich habe das jetzt in der Praxisanleitungsweiterbildung einmal gelernt und jetzt habe ich das drauf. Also ich hätte da schon Respekt vor.
Und genau, das ist ja das Problem, dass man manchmal quasi eine Art Handlungsprozess bekommt und man denkt, man kann das so abarbeiten, wie ich öffne jetzt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Aber dafür braucht es natürlich auch Übung und man muss das auch authentisch rüberbringen. Das ist ja gerade auch in Führungsgesprächen immer ganz, ganz wichtig, dass ich bestimmte Abfolgerungen abhandle. Ich eröffne ein Gespräch, ich nehme mir Zeit, ich formuliere Zielformulierungen, ich nehme aber auch die betroffenen Personen natürlich auch mit. Also ich möchte ja auch etwas Gemeinsames erreichen.
Und ich finde diesen Gedanken, den Sie da gerade gesagt haben, dass man das üben muss, das finde ich schon auch was Wichtiges, ne? Weil ich glaube, dass uns so in der Ausbildung ganz klar ist, dass man bestimmte Tätigkeiten, die man in der sozusagen in der Hebammenausbildung, ne, dass man Leopoldsche Handgriffe und vaginale Untersuchungen und viele, viele andere Dinge, dass man die üben muss, ist irgendwie klar. Und manchmal ist so meine Wahrnehmung, fällt so ein bisschen hinten runter, dass diese Kommunikationskompetenzen eben auch geübt werden müssen.
Genau, das sind elementare Ziele. Also einmal natürlich die Kommunikation, aber dann auch im Bereich in unterschiedlichen Situationen, die natürlich auftreten können. Also wir haben ja einen großen Bereich in der Hebammentätigkeit Beratung. Das ist nochmal eine ganz andere Gesprächsführung. Oder dann aber auch, wie es jetzt auch im Artikel war, wo es um verschiedene Konflikte geht. Und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Form der Gesprächsanwendung oder der Methodik erforderlich.
Genau, diese verschiedenen Konfliktarten, die Sie da schildern, fand ich auch sehr spannend. Vielleicht können Sie kurz diese verschiedenen Arten vorstellen?
Ja, also es ist ganz grundsätzlich wichtig, dass Konflikte können natürlich immer wieder in verschiedenen Formen auftreten und jede Art von Konflikt hat aber auch wieder bestimmte Merkmale, die sie erkennbar machen. Und hier sind vier Konfliktarten, die ich im Artikel auch genannt habe, ganz, ganz wichtig, die es in ganz klassischen Alltagssituationen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Setting, natürlich auftreten können. Das ist beispielsweise der sogenannte Wertekonflikt. Und ein Wertekonflikt entsteht beispielsweise immer dann, wenn unterschiedliche grundlegende Überzeugungen, Werte oder Prinzipien auch aufeinanderprallen, umgangssprachlich. Und im beruflichen Alltag wäre das zum Beispiel, dass man eine unterschiedliche ethische Ausrichtung zum Beispiel hat im Rahmen der Betreuung. Oder auch der sogenannte offene Konflikt, der ganz klar erkennbar ist, wenn Beteiligte direkt einen Konflikt offen austragen. Also man hat eine Meinungsverschiedenheit, man diskutiert ganz klar miteinander, man geht in eine direkte Auseinandersetzung. Das heißt, hier geht es um Streitigkeiten zwischen Kolleginnen und Kollegen oder Kommilitoninnen und Kommilitonen auf Arbeitsebene, dass man schaut, wer ist denn jetzt für diesen Arbeitsauftrag hier gerade zuständig? Ein Sachkonflikt ist immer ein konkretes Thema oder eine Aufgabe, die nicht mit persönlichen oder auch emotionalen Aspekten behaftet ist. Und wichtig wäre hier, um was geht es da tatsächlich? Hier geht es meistens eher um Unstimmigkeiten, um eine bestimmte Methodik oder Durchführung. Also im Beispiel wäre die Durchführung in unserem Handlungssetting im Kreißsaal, wie führe ich zum Beispiel den Dammschutz durch? Ja, unterschiedliche Herangehensweisen, vielleicht auch unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander in einem Kreißsaal und ist die Frage, gibt es überhaupt richtig oder falsch? Das ist nochmal ganz wichtig. Hier geht es tatsächlich eher so um Lösungsorientiertheit. Meistens ist der Fokus auf Fakten, auf Datenlage, eine rationale Argumentation. Dann gibt es natürlich häufig auch verdeckte Konflikte. Die verdeckten Konflikte sind für die Außenwelt und für die Betroffenen erstmal gar nicht so sichtbar und äußern sich oft durch indirekte Verhaltensweise. Das heißt, hier geht es eher um indirekte Kommunikation. Wir haben häufig teilweise so ein passives Aggressionsverhältnis, was wir merken. Wir haben Stimmungsschwankungen in verschiedenen Kontexten, die wahrgenommen werden. Und meist äußert sich das im Arbeitsalltag, dass Kolleginnen oder Kollegen bewusst eine Zusammenarbeit vielleicht auch vermeiden. Zusammenfassend würde ich nochmal sagen, dass um die verschiedenen Konflikte auch zu erkennen, dass es wichtig ist, auf die Kommunikationsmuster, das Verhalten, die Emotionen der Beteiligten zu achten ist, dass während dieser Wertekonflikte oder Sachkonflikte oft durch die Inhalte und Diskussionen sind natürlich dadurch erkennbar. Und das erfordert natürlich auch immer wieder, dass man beobachtet, dass man wahrnimmt, wie die Kommunikation stattfindet und wie auch die nonverbale Kommunikation im Team oder im Rahmen der Betreuung von Studierenden ja abläuft.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist ein Artikel von Dr. Lena Agel in der Ausgabe 2 2024 der Zeitschrift Hebamme. Dort ist sie Mitverfasserin einer Artikelserie zum Thema Praxisanleitung. Den Link zur Zeitschrift findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview. Mir hat sich gerade so die Frage gestellt, als Sie diese unterschiedlichen Konfliktarten aufgezählt haben, kann man aus der Erfahrung sagen, so der eine Konflikt ist, wie soll ich sagen, schwieriger als der andere? Also ich hätte jetzt so spontan gedacht, ein offener Konflikt ist zwar auch anstrengend, aber er wird ja offen ausgetragen und dann sagt sozusagen jeder, was er dazu denkt und es ist auf dem Tisch. Beim verdeckten Konflikt, das stelle ich mir komplizierter vor, weil eben wenn diese verdeckten Abneigungen gegen jemanden oder eben, dass man nicht miteinander arbeiten möchte, das ist, würde ich jetzt denken, viel schwerer zu erkennen oder auszuhalten, oder?
Genau, letzten ist es ja die Frage, wie kann ich das wieder auflösen? Und wenn ich natürlich einen verdeckten Konflikt habe, ist es manchmal ganz schwierig, den tatsächlich auf kollegialer Ebene einfach wieder aufzulösen. Das heißt, da brauche ich häufig teilweise eine externe Beratung. Also Stichwort wäre hier Supervision.
Das hat sich mir beim Lesen des Artikels eigentlich immer wieder aufgedrängt, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich das jetzt so in Ruhe, ohne dass ich einen Konflikt gerade habe, lese, dann leuchtet mir das alles total ein. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin eigentlich mit meinem Kopf bei dem vollen Kreißsaal und wie ich allen Familien gerecht werden soll. Und dann merke ich noch, dass ich mit der Kollegin, mit der ich heute Dienst habe, nicht gut zusammenarbeite. Dann weiß ich gar nicht sozusagen, wo hat jetzt diese Konfliktlösung Platz? Und dann braucht es doch eigentlich sozusagen sowohl einen externen Ort oder einen anderen Zeitpunkt als auch eine externe Unterstützung, oder?
Genau, es wären bestimmte Rahmenbedingungen, die dann einfach erfüllt werden müssten. Aber wichtig ist, finde ich, erstmal grundsätzlich, dass man Rahmenbedingungen schafft, die quasi dieses Konfliktpotenzial erkennen lassen. Und da finde ich es nochmal ganz entscheidend, dass man überlegt, wie ist überhaupt die Kommunikation, findet die regelmäßig statt und haben wir auch eine offene Kommunikation im Sinne auch einer offenen Fehlerkultur. Dadurch kann ich natürlich ganz frühzeitig Spannungen erkennen. Wichtig wäre hier auch nochmal zu sagen, dass die Beobachtung und Wahrnehmung ganz, ganz wichtig ist, gerade für Führungskräfte, im Sinne von Studierendenbetreuung, die Rolle als praxisanleitende Hebamme, weil ich finde, es ist nicht nur die Rolle als Hebamme, sondern wir haben jetzt auch eine pädagogische Rolle, wir haben nochmal eine andere Aufgabe. Und da ist es ganz wichtig, dass man aufmerksam beobachtet, wie agieren die Personen miteinander, auch im interprofessionellen oder interdisziplinären Kontext und gibt es da Anzeichen von Spannungen. Dann ist es auch nochmal wichtig, wie gehen wir überhaupt, also was haben wir überhaupt für eine Kultur bei der Konfliktbewältigung? Möchte ich diese Konflikte eigentlich lösen? Also haben wir Raum für eine offene Diskussion? Gibt es diese konstruktive Kritik, die uns auch fördert und uns auch hilft, Konflikte zu beseitigen? Und dann aber natürlich diese Mediationen oder vielleicht auch mal Schulungen für bestimmte Kolleginnen oder Kollegen, die in diesem Rahmen auch Konflikte beratend zur Seite stehen. Also dass man einfach auch sagen kann, diese Schulungen sind dafür da, dass bestimmte Personen eine Expertise in einem Team haben. Und natürlich auch eine Feedback-Kultur etablieren.
Ja. Wie ist da Ihre Erfahrung so aus der Praxis? Gelingt das so in den allermeisten Kliniken und Kreissälen? Also Sie haben da sicherlich sozusagen von der Hochschule Aschaffenburg einen kleineren Einblick an den Kliniken, wo die Studierenden eingesetzt sind, aber vielleicht auch durch Vernetzung mit Kolleginnen. Ja, gelingt das?
Also erstmal grundsätzlich kann ich das natürlich jetzt nur für unsere Kohorten beschreiben, mit unseren Kooperationspartnerinnen und Partnern. Ich treffe sehr viele anleitende Hebammen im berufspädagogischen Kontext, wo es um Schulungen geht. Wichtig ist, dass es natürlich ein Zusammenspiel ist. Häufig ist es der sogenannte Theorie-Praxistransfer, der gelingen muss. Und dort gibt es natürlich auch nochmal von seitens der Hochschule die sogenannte Praxis-Begleitung. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man in diesem Kreis, also Teilnehmende des Kreissaales oder auch von freiberuflichen Kolleginnen, von den Einsätzen der Kinderklinik, Wochenbettstation, dann aber auch Akteurinnen und Akteure der Hochschule und die Studierenden, dass es dort einen gemeinsamen Diskurs gibt, dass es dort eine gemeinsame Strategie gibt. Wie kann man das, wie kann man diesen Theorie-Praxistransfer gelungen herstellen? Weil häufig gibt es aufgrund dieser Basis natürlich auch Konflikte. Bei uns erfolgt es über eine ganz zentrierte Praxisbegleitung, die virtuell stattfindet und in den Kliniken vor Ort. Das heißt, man trifft sich regelmäßig mit anleitenden Hebammen und Studierenden und spricht genau über solche Dinge. Wo kommt es gerade zu einer Differenz seitens der Hochschule, seit dem Lernort Hochschule und Lernort Praxis? Und was es dann auch noch ganz wichtig zu bedenken ist, dass man auch innerhalb des Studiums Zeit nimmt, um mit den anleitenden Hebammen und mit den Lehrenden der Hochschule in einen guten Diskurs gibt, um genau dieses zu besprechen, auch ohne die Studierenden. Wir in Aschaffenburg bilden das im Rahmen von pädagogischen Konferenzen ab. Das heißt, wir laden die Kolleginnen dann nochmal direkt an die Hochschule ein, wo wir verschiedene Themen anhand von der Befragung analysieren und das mit den Kolleginnen dann ganztägig besprechen in Form von Workshops, in Form von Vorträgen und Reflexionsrunden.
Ah, ja, das hört sich nach einem guten Werkzeug an oder einem wichtigen Punkt, Aspekt davon, ne? Ist das dann, also einmal wäre meine Frage, wie häufig im Jahr findet das statt und ist das für die praxisanleitenden Hebammen, die im Kreißsaal arbeiten oder auch für die praxisanleitenden Hebammen, die außerklinisch, also freiberuflich arbeiten?
Also insgesamt, wir sind gerade ja auch noch im Aufbau. Wir haben jetzt gerade die zweite Kohorte. Diese große Konferenz findet aktuell einmal jährlich statt. Die Praxisbegleitung findet zu jeder Praxisphase statt und findet auch entsprechend der jeweiligen Semester intern statt. Also dort werden wirklich die Kompetenzziele auch individuell besprochen und die Probleme, die eventuell am Lernort Praxis entstanden sind oder wo es ein Konfliktpotenzial gibt. Die Konferenzen und auch die Praxisbegleitung findet nicht nur für die verantwortlichen Praxiseinrichtungen statt, also abgekürzt VPE, sondern auch für die kooperierenden Einrichtungen der VPE und auch für die freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen. Die werden dann über die jeweilige hauptverantwortliche Praxiseinrichtung jeweils eingeladen zu den Konferenzen.
Weil ich mir so vorstelle, die Konfliktsituationen sind sicherlich eben von den Sachthemen im Kreißsaal und jetzt bei einem Wochenbettbesuch zu Hause anders. Aber eigentlich sozusagen, wie ein Konflikt zwischen zwei Menschen entsteht, ist ja dann sehr vergleichbar wahrscheinlich, ne? Also deswegen habe ich so gemerkt, dass ich auch sozusagen die Darstellung der Konfliktdynamik und der Konfliktarten auch losgelöst von der Praxisanleitung spannend fand, weil solche Situationen sich ja auch zwischen zwei freiberuflichen Kolleginnen auch ja ereignen kann, ne? Das ist ja nicht auf die Ausbildungssituation beschränkt.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Konflikte treten immer dann auf, wenn Personen aufeinandertreffen. Das kann ja auch im familiären Bereich sein, das kann in jeder beruflichen Handlungssituation sein, das kann unter Freundinnen und Freunden sein. Also Konflikte entstehen natürlich immer und meistens geht es vielleicht um Missverständnisse, um Dinge, die anders wahrgenommen wurden. Und wichtig finde ich auch nochmal das Gefühle, also auch Wut, Humor, aber auch Traurigkeit, Freude, dass diese Gefühle aber auch immer mit im Spiel sind und sein sollten, ja, um vielleicht den Konflikt dann auch wieder auflösen zu lassen.
Ja. Ich fand auch nochmal wichtig, dass man sozusagen, wenn man einen akuten Konflikt gelöst hat, dass man sich bewusst sein sollte, dass so eine Lösung auch fragil sein kann. Also das war im ersten Moment, war ich so ein bisschen so, ich dachte, ach Mensch, jetzt haben wir es doch geklärt, dann ist doch gut. Und dass man sich da nochmal klar macht, dass das ganze Setting oder das Drum, die Umgebung eben auch sehr eine Rolle spielt, ob eine Lösung eines Konfliktes dann auch hält.
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich so.
Ja, und da macht es eben Sinn, sich nochmal klarzumachen, eben dass ja auch ein gelöster Konflikt dann dadurch, dass die Umgebung weiterhin, wie nenne ich das jetzt, anstrengend ist für die Beteiligten, auch wieder aufflammen kann, ne? Und da einfach auch so eine Dynamik des Konfliktes entstehen kann.
Genau, also manchmal sind es tatsächlich auch strukturelle Bedingungen, die einen Konflikt immer wieder aufflammen können.
Und was wäre dann die Herangehensweise, wenn man merkt, so, man hat den Konflikt, man hat ihn besprochen, dann hält das so ein paar Tage und dann geht's wieder los. Was ist da sozusagen die Empfehlung?
Naja, also grundsätzlich muss man auch immer wieder schauen, tatsächlich, um welchen Konflikt handelt es sich aktuell? Tatsächlich muss man überlegen, auf welcher Ebene befindet sich der Konflikt gerade. Ging es tatsächlich um diese Sachebene, was wir hier lösen wollten? Oder sind wir da gerade schon auf einer Beziehungsebene oder auf einer sogenannten Zerstörungsebene? Also wo wenden wir Dinge an? Werden Aussagen gegen einen verwendet? Und da empfiehlt es sich tatsächlich, ein Coaching oder eine Supervision anzuschließen. Also weil da kommt man teilweise aus dieser Spirale gar nicht mehr eigenständig raus, wo man überlegt, wie kann man Dinge neu aussetzen, wie kann man Strukturen neu verändern, wo war eigentlich die Problematik und das Problem müssen wir dann beheben. Und das sind ja manchmal gar nicht die Personen, sondern tatsächlich die Rahmenbedingungen auch.
Ja, dass man also immer wieder zurückgeht zu dem ursprünglichen Sachproblem, wenn das gelingt. Wenn der Konflikt eskaliert ist, ist das, glaube ich, oft schwierig, weil dann so viel überdeckt wird von anderen Dingen, die da mit reinspielen. In Ihrem Artikel haben Sie ja sehr schön dargestellt, finde ich, das Gordon-Modell als Methode zur Konfliktbewältigung. Ich kannte das vorher nicht. Ist das etwas, was so, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich etabliert, so in Kreissälen?
Also in Kreissälen, dafür gibt es zu viele, das kann ich so gar nicht natürlich beschreiben. Das Gordon-Modell kommt natürlich auch ein Stück weit aus dem pädagogischen, psychologischen Kontext, eher aus der Psychologie. Und da geht es natürlich in dieser Methode, es ist ganz, ganz wichtig, dass es eine Methode ist, die man dauerhaft anwenden sollte. Personen sollten da auch natürlich, wenn sie das etablieren, eine kontinuierliche Kultur auch in einer Organisationseinheit oder Gemeinschaft entwickeln. Und es geht hier natürlich immer wieder darum, um eine gewaltfreie Kommunikation. Das ist ganz, ganz klar. Aber man muss auch sagen, dass dieses Modell nicht, wie ich es zu Beginn auch schon mal erwähnt habe, einfach diese Abfolgerungen durchgeführt werden, sondern dass man sich mit dem Modell auch ein Stück weit identifizieren muss immer wieder.
Das heißt, da kommen wir wieder zurück zu dem Üben, das ist sicherlich was, was geübt werden muss, ne? Und was dann wahrscheinlich auch eben in Kreishaltteams oder an der Hochschule oder eben auch unter freiberuflichen Hebammen geübt werden muss.
Ja, und da kann ich jeden nur zu ermutigen, sich vielleicht erstmal zu belesen und dann aber auch verschiedene Fortbildungen dort zu besuchen, damit man da tatsächlich auch mit diesem Instrument, mit diesem Prozess natürlich auch dann gezielt in einem Team Konflikte bewältigen kann.
Das heißt, im besten Fall läuft es so, dass man sozusagen über die Praxisanleitungsweiterbildung damit in Kontakt kommt, das kennenlernt und dann vielleicht auch nochmal eine weitere Fortbildung macht, beziehungsweise eben auch von der Klinik, von der Hochschule da auch unterstützt wird, das immer wieder zu üben. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass wir haben ja jetzt viel über dieses Thema im Zusammenhang mit der Praxisanleitung gesprochen. Und ich denke aber, dass es ja eigentlich alles Instrumente sind, die sich für viele Situationen eignen. Eben nicht nur für die Praxisanleitung, sondern für Kreishaltteams ohne die Praxisanleitung oder eben auch für Geburtshäuser, Hebammenteams oder?
Genau, also das ist ja grundsätzlich immer dort, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten und unabhängig von der Berufsgruppe sind es natürlich Modelle, die angewandt werden können, da sie aus der allgemeinen Psychologie natürlich kommen.
Ja.
Oder aus der Gesprächsführung, genau.
Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass man am Anfang da Unterstützung braucht durch Supervision oder Coaching, oder? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Meinen Sie jetzt, wenn der Konflikt schon da ist? Oder?
Ja, also vielleicht, ja, es ist ja immer so die Frage, ne? Wenn das Haus schon brennt, sich dann über Brandschutz Gedanken zu machen, ist irgendwie eigentlich ein bisschen zu spät. Die Frage ist schon eben auch, wie etabliere ich das als ein Instrument, was wir grundsätzlich haben, egal wie es uns gerade im Team geht.
Das ist ja ganz wichtig, wenn ich immer was etablieren möchte. Es ist manchmal ganz gut, wenn ich natürlich eine externe Beratung habe, weil mit der externen Beratung kann ich manchmal Widerstände reduzieren. Ja, weil ich dann vielleicht nicht unbedingt primär die Initiatorin bin, die das jetzt in diesem Team einfach durchsetzen möchte. Das ist jetzt unsere Strategie, sondern ein externer Berater kann das natürlich manchmal dann auch ganz gut präsentieren und dadurch können wir Positives verstärken. Wir haben ein besseres Verständnis dafür. Wir haben eine andere Strategie und dadurch können wir natürlich dann die Dinge manchmal auch viel, viel besser wieder anwenden.
Ja, leuchtet total ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem die Herausforderung ist, sich klarzumachen, dass das sozusagen in jedem Fall dazugehört, so wie der Kreißsaal mit bestimmten Instrumenten oder von der Einrichtung her ausgestattet wird, dass sowas eben auch dazugehört und dass man das ja etabliert und zwar bevor Konflikte entstehen.
Genau, das ist ja auch ein präventives Handeln und man möchte ja auch eine Zufriedenheit erreichen, man möchte ja auch eine Bindung erreichen und da ist es natürlich auch hier in diesem Bereich immer wichtig, dass man vorher schon Dinge etabliert, wie Sie es jetzt gerade mit dem Brandschutz auch erwähnt haben. Der präventive Ansatz ist natürlich dort auch immer wieder besser und Investitionen lohnen sich natürlich einfach.
Ja, weil das langfristig ja schon auch das Arbeiten dann wieder im besten Falle entspannter macht, wenn wir zusätzlich zu der Arbeitsbelastung nicht noch die zwischenmenschlichen Konflikte quasi obendrauf haben.
Vielleicht noch zur Ergänzung, also wünschenswert wäre es natürlich, das auch im interprofessionellen Kontext durchzuführen, weil wir arbeiten ja sehr, sehr nah an anderen Disziplinen und häufig entstehen dort ja auch Konflikte, die übertragbar wären, dass man da vielleicht generell überlegt, wer gehört denn jetzt eigentlich alles in dieses Team hier, in diese Betreuungssituation. Und dass man das eigentlich nicht nur für eine Berufsgruppe macht, sondern vielleicht auch für alle weiteren Berufsgruppen in einem interprofessionellen Kontext.
Ja.
Und da eignen sich meines Erachtens schon kleine Workshops in einem interprofessionellen Team. Wer hat welche Rolle? Wer hat welche Aufgaben? Was habe ich eigentlich für Kompetenzen als Hebamme? Was habe ich für Kompetenzen als Ärztin oder Ärzte oder aber auch als Kinderkrankenschwester beziehungsweise jetzt neue Berufsbezeichnung Pflegefachmann, Pflegefachfrau, um gemeinsam zu schauen, wo sind denn eigentlich unsere Aufgaben, wo wollen wir hin in unserem Betreuungskontext?
Ja, das ist eine total schöne Zukunftsvision, weil kurz habe ich gerade gedacht, als Sie sagten, ja, es muss auch interprofessionell sein, das sehe ich auch so, aber mir wurde ganz bang. So, weil ich dachte, oh je, wir müssen es erstmal unter uns Hebammen hinkriegen. Aber wenn man es in kleinen Schritten tut, eben so kleine Workshops, das kann ich mir gut vorstellen. Und wirklich auch klein anfangen und zu sagen, eben, wo ist meine Rolle? Das stelle ich mir gut vor, wenn uns das gelingt.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Frau Agel. Das war ein schönes Gespräch zu einem wichtigen Thema, wo man sicherlich schauen muss, dass man sich dem erstmal theoretisch nähert und sich dann aber, glaube ich, auch traut, es an seinem Arbeitsplatz auch anzugehen und umzusetzen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast. Für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.